der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Draußen regnet's, in unserem Herzen scheint die Sonne. Thea, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist, Sarah. Schön, dich zu sehen.
Ja, wie geht's dir? Wo es draußen regnet, fühlst du dich als Wuppertalerin ja ganz gut, ne?
Ich bin ja zugezogene Wuppertalerin, aber Ich mag Regen tatsächlich. Habe ich ja letzte Folge auch schon gesagt. Ich weiß überhaupt nicht so, was die Leute immer für ein Problem mit Regen haben. Ich finde Regen toll.
Echt Mist, reden wir ständig hier übers Wetter? Okay, pass auf, dann erzähle ich dir was anderes. Ich habe gestern wir haben Ende September, ne? Die Gemüter so gesamtgesellschaftlich, weiß ich auch nicht. Ist irgendwie, ich bin so nicht mehr so gerne bei Social Media, so unter uns gesagt, uns hört ja keiner zu.
Kann ich verstehen. Ich mag Social Media nur wegen dem banalen Content, der mir jetzt häufig zugespielt wird, aufgrund meines Sehverhaltens.
Und was ist das so? Was für ein Content guckst du dir da so an?
Ach ja, so,
in welche Richtung
du
geht's?
Weißt ja, also du kennst mich ja, ne? Desserts, humorvolle Sachen halt.
Ich guck mir ja gerne, das halte ich fest, ich guck mir gerne so Haushaltstricks an.
Clean Talk! So, oh mein Gott, ich bin ja nicht
so
bei TikTok.
So heißt das?
Ich bin nicht bei TikTok, okay. Gar nicht. Also ich habe, aber das heißt halt Clean Talk. Also das ist, Leute, die putzen?
Nein. Eher so, wie man so richtig eine Haribo-Tüte aufreißt.
Was? Ach, solche Lifehacks, nein.
So wichtige Dinge.
Ich gucke aber auch ganz gerne so Clean Talk Videos, so heißt diese Ecke von TikTok wohl, wo diese Influencer sind, die halt putzen, aufräumen und putzen. Und das finde ich auch ziemlich, also es führt zwar nicht dazu, dass ich besser und mehr aufräume und putze, aber das sollte vielleicht der Effekt sein, aber ich mag das einfach gerne gucken, wie Leute so hier zu Hause putzen. Aber das ist dann, also das ist so mein Ausgleich zum stressigen Alltag. Dann gucke ich so solche banalen Videos.
Naja, leider werde ich nie in diese Influencer-Schiene selber reinkommen. Deswegen bleibe ich doch, wie sagt man, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Und meine Leisten sind nun mal Antirassismus und Antidiskriminierung. Und ich habe gestern wieder was gepostet, wo ich schon wieder Ärger gekriegt habe. Ich habe wie du gerade weißt, schreibe ich ja sehr viel. Wir sagen natürlich nicht warum, aber das Geheimnis wird irgendwann gelüftet.
Mhm. Seid und gespannt, Leute.
Niemand kann sich denken, wofür ich schreibe. Und aus diesem Text, den ich gestern so geschrieben habe, habe ich halt so einen kleinen Ausschnitt, so ein Häppchen mal in die Story gepostet.
Ein Schmankerl.
Ich lese mal
ein Schmackofatz. Ich mag hier das Wort Schmackofatz.
So, Achtung, haltet euch fest, jetzt kommt der Schmackofatz. Ich schrieb: Die hippen Fahrpersonen von heute fahren Lastenrad, kaufen den Bio-Supermarkt ein und tragen Bio-Fairtrade-Barfußschuhe. Das mag ja alles gut sein, darf aber zum einen nicht zu einer überlegenen Arroganz des »so muss man Leben« führen und zum anderen bleibt es eine Lebensweise, die sich nur sehr privilegierte Menschen leisten können. Es hebt uns ab und trennt uns von anderen, ob wir wollen oder nicht. Und das macht es zum Dilemma, denn man will ja nun mal auch seine Privilegien nutzen, um den eigenen kleinen Beitrag zu leisten. Ja, ich sag mal so, ich glaube, viele Fahrpersonen mit Lastenrad haben mir gestern
sind die entfolgt oder? Ach so, nein, die haben dir geschrieben.
Ja, das ist interessant, wie groß der Widerstand dann da ist. Naja, so ist es. Der Ton ist rau, bei uns aber nicht. Und deswegen glauben wir weiter an das Gute und bieten Perspektiven, wie unsere Welt besser sein kann, mit oder ohne Lastenrad. Es geht ja gar nicht ums Lastenrad.
Und ja, das ist ja das Witzige dabei, ne? Leute denken, es geht ums Lastenrad. Nee, Leute. Vielleicht mal ein bisschen tiefer denken. Na gut.
Und wir haben tiefer gedacht, und zwar mit unserem Geschäftsführer und unserem Generalsekretär in dieser Folge. Wie kann es besser laufen? Was gibt es für Möglichkeiten, um unseren kleinen und großen Beitrag zu leisten? Und da sind wir auf das Thema Diversity Management gekommen. Und darüber hatten wir ein super Gespräch, interessant, lustig zwischendurch und es war einfach klasse.
Genau. Timo Paula ist unser Geschäftsführer. Er ist seit 2016 bei der VEM und er ist auch Personalchef. Also er ist auch für die Personalentwicklung der VEM zuständig. Anna Palindungan ist seit 2014 bei der VEM und seit März diesen Jahres, also seit März 2024, unser Generalsekretär. Und die sind natürlich auch maßgeblich an der Personalentwicklungsstrategie der VEM beteiligt. Und deswegen ist das Thema Diversity Management auch total wichtig für die, wie sie beschäftigen sich damit. Und es ist natürlich auch, also man kennt das halt so, ne, aus Unternehmen und so weiter, das ist irgendwie gerade auch hip, aber in unserem Gespräch geht es darum, was ist Diversity Management überhaupt, was kann es für Unternehmen, für die Wirtschaft, aber eben auch für Kirche bedeuten und ist das nicht auch mehr als nur ein Trend, geht es da auch darum, tief verwurzelte Strukturen zu hinterfragen, ne? Neue Perspektiven zu ermöglichen und wie das dann auch praktisch geschehen kann, in Organisationen dieser Art, aber auch in Organisationen anderer Art, sodass die Diversität, die wir ja in unserer Gesellschaft haben, auch mehr abgebildet wird, auch in diesen Bereichen in der Arbeitswelt, wie Innovation gefördert werden kann, aber auch, wo es ja auch um Gerechtigkeit geht. Also eigentlich um weit mehr, als man vielleicht denkt, wenn man den Begriff Diversity Management hört. Ja, darum geht es in dieser Folge. Und wir hoffen, euch gefällt sie und wir hoffen, ihr hört rein. Viel Spaß dabei. Und da seid ihr schon. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Back by popular demand. Timo Paula zum dritten Mal. Record breaking.
Yeah.
Und Anda, du bist zum zweiten Mal.
Anda Palinogan ist auch gefolgt, ist Timo von Anda zum zweiten Mal bei Stachel und Herz. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr wiederkommt. Es ist so schön bei Stachel und Herz, dass man gerne wiederkommt, oder? Da fehlen
ja,
euch die Worte.
Ja, doch, ich finde das ganz gut. Ich muss nur versuchen, meinen Kaffee ganz vorsichtig zu trinken, weil sonst gibt es so ein Klackgeräusch. Das habe ich gerade gelernt.
Wir sind hier im realen Leben und wir trinken Kaffee beim Podcast aufnehmen.
Ja, okay, schön. Aber ich bin ja okay, ohne Kaffee, ohne Tee.
Ja, ich auch, weil unser Kaffeeautomat in der VM war gerade kaputt. Das war wirklich, aber er ist wieder repariert.
Sieht das jetzt wieder aus, dass ich der Einzige bin, der Kaffee hat?
Großer Notstand in der VM, der Kaffeeautomat war kaputt, aber ja.
Aber jetzt geht er wieder. Unser Leben ist gerettet. Aber auch ohne Kaffee, beziehungsweise nur einem Kaffee für vier Personen, schaffen wir es durch diese Folge. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und die große Herausforderung ist ja, wenn man das zweite oder dritte Mal hier ist, man muss trotzdem neue Fun Facts mitbringen. Mhm. Und da sind wir jetzt sehr gespannt. Tja, beide sind sich uneinig, wer anfängt. Jeder zeigt auf den jeweils anderen.
Ja, Fun Facts. Für mich ist das vielleicht kurz, was man nicht vielleicht in Google finden kann, dass ich ziemlich langen Namen habe, Andar Gomos Mangarana Parlindungan Pasaribu.
Wow.
Und das ist ja immer Fun Facts. Und wenn ich meinen Namen erzählt hatte, nee, das sofort haben auch die Leute das gelacht. Wieso, das hast du ja auch diese langen Namen, aber ja, das ist ja von meinen Eltern.
In Empowerment Trainings erzählen wir häufig die Geschichte unseres Namens. Ich glaube, du hättest da viel zu erzählen dann, ne? Also so von jedem einzelnen Teil des Namens, was hat das für eine Bedeutung? Kannst du das vielleicht ganz kurz, Pasaribu kommt ja häufiger vor in Indonesien, wenn ich da richtig informiert bin?
Ja, Pasaribu ist der Batak-Familienname. Das ist ja keine Bedeutung. Obwohl, wenn wir auch sehen, Pasaribu, Pasar bedeutet Markt und Ribu bedeutet Tausend. Tausende Markt. Aber das ist ja auch eigentlich nicht die Bedeutung von Pasaribu. Aber Andar bedeutet Klarheit. Mhm. Gomos bedeutet stark. Mangarana bedeutet gucken nach vorne und Parlindungan bedeutet ein Schutzort. Mhm. Das ist die einzelne Bedeutung von meinem Namen.
klar, stark nach vorne gucken. Der Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission. Fantastisch. Und Schutz bietest du uns auch als Generalsekretär. Gerade wenn wir mit provokanten und kontroversen Themen in die Öffentlichkeit schreien, dann ist es gut, einen Generalsekretär zu haben, der uns auch Schutz bietet. Wie schön.
Genau, wir freuen uns auf eure Briefe. Wir haben Anna auf unserer Seite.
Gerne, gerne.
Bitte an palindungan-a@vemission.org. Timo, dein Fun Fact.
Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin tatsächlich total der Eisenbahn-Fan und ich liebe es, Eisenbahn zu fahren. Damit meine ich jetzt nicht, mit der Deutschen Bahn irgendwie verspätet irgendwo anzukommen, sondern ich bin tatsächlich schon in 14 Ländern Eisenbahn gefahren und muss einfach sagen, wenn man ein Land und eine Kultur kennenlernen will, dann ist das Fahren mit der Eisenbahn einfach eine ganz tolle Möglichkeit dazu. Und da gibt es dann einfach tolle Erlebnisse, die man dabei hat. Zum Beispiel hat mir mal eine Frau in Thailand im Zug einen Löffel geliehen, weil ich keinen hatte und was essen wollte. Und das sind so kleine Begegnungen, wo man dann plötzlich auch ganz ohne Sprachkenntnisse irgendwie dann zurechtkommt und sich versteht.
Zuletzt warst du, ich weiß nicht, ob zuletzt, aber letztens irgendwann warst du in Sri Lanka und bist auch auf Dienstreise Zug gefahren.
Da habe ich mir einen Tag freigenommen und bin Zug gefahren, einfach so. Ein bisschen hin und her gefahren.
Cool. Schön. Habt ihr noch mehr Funfacts mitgebracht oder habt ihr jetzt mehr nicht auf Lager, weil ihr schon jetzt mehrfach hier wart?
Ja, irgendwann hat man auch keine Funfacts mehr auf Lager, ne?
Okay, gut. Ihr seid ja auch nicht nur wegen der Funfacts hier, sondern weil ihr beide ja quasi die Spitze der VEM seid. Kann man das so sagen? Also Timo ist ja Geschäftsführer und Anna ist Generalsekretär. Wir haben hier quasi die Doppelspitze vor uns sitzen. Und ihr seid gar nicht, also ihr arbeitet schon lange miteinander, aber in diesen beiden Funktionen. Anna ist in diesem Jahr Anfang März eingeführt worden als Generalsekretär. Und in diesen beiden Funktionen ist das ja so nach jetzt fast einem halben Jahr, kann man ja mal so Revue passieren lassen. Wie ist eure Zusammenarbeit? Wie sieht das aus? Wie würdet ihr sie beschreiben? Ihr habt gerade vorher gesagt, ihr habt euch nicht abgesprochen. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie ihr beide diese Zusammenarbeit beschreibt.
Ja, ich denke, unsere Zusammenarbeit ist ziemlich gut. Ja, richtig, Timo. Ich hoffe, das ist ja so. Aber gut, was ich meinte, natürlich kam auch manchmal Herausforderung, kam manchmal diese Meinungsverschiedenheiten zwischen uns, kam auch manchmal Schwierigkeiten, dass einige von uns vielleicht die einzelne Meinung. Aber ich denke, soweit haben wir richtige, gute Lösungen gefunden. Und natürlich in dem Management-Team. Timo ist Geschäftsführer, verantwortlich für Finanz und Verwaltung sozusagen. Ich bin Generalsekretär. Als neuer Generalsekretär habe ich viel von Timo gelernt über das Thema Finanz, über das Thema Verwaltung, was ich viel nicht so erfahren habe, als ich vor 10 Jahren Executive Secretary für die Global 1, was inhaltlich über Richtung Bildung, aber jetzt muss ich das viel lernen, auch über die Finanz- und Administration. Und ja, persönlich, ich denke, wir sind auch im gleichen Alter. Das ist ja auch nicht so lang. Wir sind auch nicht mehr so jung, denke ich. Aber
ihr seid auch keine Boomer.
Genau. Ja.
Also für Kirchens seid ihr jung, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Ja, genau. Ja, aber ja, das ist ja auch, aber mindestens, dass wir sind auch noch lang vor der Rente.
Ja. Ihr seid noch über 20 Jahre vor der Rente.
Ja.
Ist noch ein weiter Weg.
Ungefähr.
So, jetzt habe ich ungefähr euer Alter verraten. Generalsekretär ist doch aber eigentlich so wie Bundespräsident, oder? Kann man so sagen?
Ungefähr.
Und weiß Frank-Walter Steinmeier
nein, wohl
viel
nein, nein.
über Finanzen?
Ich würde sagen, Generalsekretär ist wie Bundeskanzler.
Ja.
Und unser Moderator ist wie der Bundespräsident.
Ach so, ja, genau.
Vom Rat genau. Der Vorsitzende.
Weil der Generalsekretär entscheidet ja über das operative Geschäft und der Bundespräsident ist ja eigentlich ist nur ein
Vertreter.
Aber du hast auch manche Anteile als repräsentative Funktion so in der VM, so, oder?
Ja, würde du musst die VM ja auch nach außen vertreten.
Ja, das ist ja auch natürlich, das ist auch wichtige Aufgaben von Generalsekretär und der VM vorzustellen und dann die natürlich die gute Aspekte von der VM vorzustellen nach draußen, wie wir auch hier gut zusammengearbeitet haben. Und deshalb, das, ich denke, nachdem ich das eingeführt wurde, war ich schon vielleicht fünfmal eingeladen wurde zur der Organisation außerhalb der VM, in der Plenumsdiskussion, in der Grußworte und sozusagen. Ich denke, das ist ja auch ganz, ganz wichtig für die Generalsekretär. Mhm. Was die VEM ist, nach draußen vorzustellen.
Und ich glaube, das ist halt in diesem Fall besonders wichtig, weil wenn man den Namen Vereinte Evangelische Mission hört, kommt man vielleicht, hat man vielleicht ein paar Vorurteile und kommt vielleicht nicht als genau. erstes darauf, dass wir ja eigentlich eine sehr diverse Organisation sind und nicht mehr eine klassische Missionsgesellschaft, was man vielleicht vermuten würde bei dem Namen. Und da ist es natürlich besonders wichtig, auch die VEM so nach außen zu vertreten, wie sie ist.
Ich wollte gerade auch noch ergänzen, weil du eben Doppelspitze gemeint hattest. Also es gibt ja den, von der Struktur her, es gibt ja einen Vorstand, das ist Management-Team, nennen wir es hier, was ja aus fünf Personen besteht, wo ja der Generalsekretär, also Anna, der Vorsitzende von ist, also der Chef. Und wir sind auch in diesem Vorstand komplett divers. Also es gibt eigentlich keinen kulturellen Background zweimal. Und genau, also wir sind sozusagen von Management-Team und haben natürlich da durch Generalsekretär und Geschäftsführer vielleicht von den Titeln her irgendwie ein bisschen so einen besonderen Job, sage ich jetzt mal. Aber wir sind auch ein großes Team.
Genau. Und Timo ist der einzig Deutsche im Management-Team. Timo, Geschäftsführer, was macht man denn da so mit Zahlen was? Meine Beschreibungen sind sehr dürftig, wie ihr merkt.
Genau. Ja, ich frage mich das auch manchmal, was ich jetzt so tue. Nein, ich, also, du meinst, was jetzt mein Aufgabenbereich ist, oder? Ich bin als Kaufmann ja oder als Betriebswirt hier angestellt und leite halt den gesamten Finanz- und Administrationsbereich. Dazu zählt halt natürlich der ganze Bereich von Buchhaltung bis Controlling, Communication Fundraising, der Personalbereich zählt dazu, aber auch die Immobilienverwaltung, die Hauswirtschaft und auch die IT. Und da gibt's halt eine Unterstruktur, also da gibt's Abteilungsleiter und die halt dann auch Mitarbeitende haben. Und insgesamt hat dieser ganze Bereich 17 MitarbeiterInnen. Genau. Und den verantworte ich.
Und du hast ja eben Stichwort Personalwesen auch gesagt. Ist das auch schon vielleicht so eine Überleitung zu unserem Thema? Geht es dabei bei Diversity Management vor allem da darum?
Ja, also ich denke, dass wenn es jetzt konkret um Diversity Management geht, dann fängt das definitiv auch im Personalbereich an. Oder das möchte ich korrigieren. Eigentlich fängt es erstmal bei einer Grundhaltung der Organisation an. Und die vererbt sich dann als erstes in den Personalbereich, weil Personalakquise und die Frage halt, also wie gestaltet man eben auch so diverse wie möglich die Belegschaft, ist natürlich erstmal ursächlich auch im Personalbereich angesiedelt. Und genau.
Und aber wie würdest du denn sagen, zeigt sich das in der VEM oder wie würdet ihr das sagen? Zeigt sich diese Grundhaltung, die sich ja auch in der Realität widerspiegelt, nicht nur im Personalbereich, wie zeigt sich das in der VEM wieder, dieses Verständnis von Diversitätsmanagement?
Ja, ich denke, ich muss sagen, dass die VEM die Ausnahme ist, wegen dieser Diversität, Management in Diversität, weil wir sind ja auch sehr unterschiedlich in Hautfarben, in Gender, auch in Alter, Generationen und so weiter. Wie zum Beispiel im Management-Team ist Timo ist Minorität als Deutscher, ich würde sagen. Mhm. Jetzt sind wir auch zurzeit 5 und dann 2 aus Afrika, 2 aus Asien. Timo kommt aus Deutschland und Generalsekretär aus Indonesien. Also, und dann kommen wir auch wieder zur Mitarbeitenden, und ich habe immer gesehen, besonders wenn wir uns versammelt haben, das ist, diese Diversität ist da, mindestens in der Personalsachen, dass Diversität ist da. Wir können ja auch mit den so vielen Mitarbeitern von verschiedenen Perspektiven. Ich denke, das ist ja auch ein gutes Beispiel, wie wir diese Diversität in VWM finden können. Was ich nicht so ganz gesehen habe in den Kirchen oder in anderen sozusagen Missionsorganisationen in Deutschland. Mhm. Also ich muss ja auch ganz, glücklich sein mit was wir in der VWM erreicht haben im Rahmen von Diversität.
Mhm. Wie hat das denn angefangen, dieses Verständnis, diese Grundhaltung?
Also meine Perspektive darauf ist folgende. Es gab definitiv einige herausragende Persönlichkeiten, vermutlich auch schon, die so Ende der 70er oder 80er Jahre im Prinzip da relativ viel vorgedacht haben. Und es gab ja damals, ich weiß gar nicht, wann es genau angefangen hat, aber ich glaube, das war irgendwann in den 80ern, das nannte sich United in Mission, so ein Committee, was sich überlegt hat, wie man eigentlich eine Internationalisierung einer Missionsorganisation voranbringen kann. Ich weiß, dass einer der namhaften Leute, die dabei waren, selber ein Weißer war, der aus Südafrika gekommen ist und im Prinzip über die Apartheid reflektiert hat und sagte, also man muss da anders denken und das neu denken und wie kann eigentlich Partizipation genau aussehen. Und aus diesen ganzen Prozessen, und da waren noch viele andere dabei, aus Asien und aus anderen afrikanischen Ländern, daraus ist ja die heutige VWM entstanden mit der Satzungsänderung 1996 und wo eben also eine ganz konsequente Internationalisierung in die Satzung geschrieben wurde. Und das war also in den 1996 sowieso schon einmalig, aber es ist letztendlich auch bis heute einmalig, dass man diese Internationalisierung komplett durchgezogen hat. Das heißt also, alle Mitglieder der VWM, die 39 Mitglieder, sind komplett gleichberechtigt und vor allem unabhängig von der Finanzkraft. Das hat man also sehr stark von der Logik her gekoppelt, dass man also die Entscheidungen nicht danach ausrichtet, wer gibt denn hier am meisten Geld. Und das ist deswegen auch noch einmalig, weil es gibt auch andere Organisationen, die in ähnlichen Internationalisierungswege gegangen sind in den vergangenen Jahren. Und ich weiß von einer anderen Organisation, die fast die gleiche Satzung jetzt hat wie die VEM, außer dass sie den Finanzbereich unter deutscher Kontrolle gelassen haben. Und also, dass ein Finanzkomitee sozusagen von den deutschen Mitgliedern besetzt werden muss. Und das halte ich beispielsweise für den Tod im Topf, weil man damit im Prinzip eigentlich die Internationalisierung oder das Vertrauen in die Internationalisierung nicht komplett eingebracht hat.
An dieser Stelle muss man vielleicht einmal, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber erwähnen, dass jetzt könnte man ja auch denken, wie, das macht ihr doch auch, ihr habt einen deutschen Geschäftsführer, aber das ist ja gar nicht unter deiner Kontrolle, weil dahinter gibt es ja auch noch eine internationale Struktur, vielleicht sagst du dazu noch mal was.
Ah ja, danke für den Hinweis. Ja, es gibt, also genau, ich bin natürlich der Geschäftsführer, der es verwaltet, aber ich bin ja operativ zuständig, wir als Vorstand. Die strategischen und übergeordneten Entscheidungen treffen andere. Wir haben einen Rat, den nennen wir Council, der besteht aus 14 Leuten. Und da kommen jeweils 4 Leute aus Deutschland, 4 Leute aus Afrika, 4 Leute aus Asien. Das ist der Aufsichtsrat im Prinzip von uns. Und die bilden, aus diesem Aufsichtsrat gibt es ein Finanzkomitee, was international besetzt ist. Im Moment ist die Vorsitzende vom Finanzkomitee eine Frau aus Südafrika. Und die sozusagen, also ich bin ein Teil davon und wir arbeiten gemeinsam sowas wie das Budget und grundsätzliche Policy-Fragen zu den Tenorfinanzen. Und darüber gibt es noch die Vollversammlung der VEM, wo eben VertreterInnen der Mitglieder eben zusammenkommen und alle 3 Jahre und halt Grundsatzentscheidungen für die Organisation treffen. Und diese Internationalisierung von dem Finanzkomitee ist meiner Meinung nach eins der Keys. Also nicht alles natürlich, aber eins der Keys. Und ich glaube, dass also mit dieser Internationalisierung dann, die 1996 dann durch die Satzung vollendet wurde und dann ihren Lauf nahm, war im Prinzip so ein Grundcharakter der Organisation, hat dann angefangen. Und dann konnten natürlich auch viele andere Dinge einfach folgen, wie beispielsweise Aufarbeitung der Geschichte von der Mission, auch Antirassismusarbeit, die ja heute natürlich sehr, sehr wichtig auch für uns ist, die hat ja da ihren Anfang genommen. Und also Dekonstruierung von kolonialen Strukturen und Wirkungen. Und das, genau, so war dann der Anfang.
Vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, es geht ja nicht nur um die Internationalität, die, wie gesagt, satzungsgemäß verankert ist, konsequent durchgeführt auf allen Ebenen der Hierarchie, sondern auch um andere Themen, ne? Also gendergerecht sind alle Gremien zum Beispiel auch, also dass sowohl Männer als auch Frauen vertreten sind.
Und auch Jugenddelegierte.
Ne? Und Jugenddelegierte.
Finde ich auch nochmal immer wichtig. Also, dass
genau, also
die Boomer unter sich sind.
Unterschiedliche Diskriminierungsformen sind da auch berücksichtigt. Alter, Gender und Herkunft.
Ja, und die Vollversammlung, VEM, hat in Willig schon beschlossen, dass die Jugenddelegierte zur Vollversammlung, ja, oder nicht nur zur Vollversammlung, sondern auch zur Ratssitzung, ne, dass jede Region wird auch vertreten bei einer Jugendvertretung von Asien, Afrika und Deutschland. Vorher war nur eine Person für die drei Regionen, aber jetzt ist das, jede Region hat ihre eigene Jugenddelegation. Und das ist ja auch ein Fortschritt, dass wie wichtig die Rolle von Jugend und die Rolle für die jungen Menschen für die zukünftige Perspektive von der VEM.
Und ordinierte Menschen und LaienInnen, ne? Also dass diese kirchliche Organisation nicht nur von ordinierten Personen geleitet wird, sondern dass auch Menschen mit anderem Hintergrund, beruflich, aber auch was soziale Herkunft betrifft, mitbestimmen bei der VEM.
Und was ich selber auch, also ich war ja auch schon als sogenannte Jugendliche hier, Jugend heißt ja hier unter 30.
Und, ich glaube sogar 35, oder? Ist man nicht?
Nee, das ist bei den Jusos so.
Nee, bei uns ist man nicht, bis 35 ist, kann man noch schon, ja. Jugenddelegierte.
Ja, ja.
Gehört man noch zur Jugend. Übrigens, wir sind hier bei Kirchen.
Warte mal kurz, darf ich mal kurz da eine Klammer reinmachen? Das ist auch ein super Thema für Diversity Management übrigens. Ich war mal auf einer afrikanischen Regionalversammlung. Also das ist sozusagen nach der Vollversammlung gibt es immer die Regionen, die noch eigene Versammlungen haben. Und da wurde darüber diskutiert, ob eigentlich diese Definition eines Alters bei Jugenddelegierten nicht auch eigentlich eine deutsche Sache ist. Und ob das nicht eigentlich auch durchgeerbt wurde sozusagen aus dem deutschen Verständnis, was Jugend ist. Weil da ein sehr starkes Votum gekommen ist, dass man eigentlich, solange man nicht verheiratet ist, als Jugend gilt. Das heißt, dass es entkoppelt wird vom Alter, sondern eher auf dem Familienstand. Und also man hat sich damals dafür entschieden, das nicht zu ändern. Aber ich finde, an diesen Dingen sieht man halt wieder, also wie wichtig halt eben dieses Diversity-Management ist und auch solche Diskussionen zuzulassen und überhaupt, dass sie dann auch in der VEM möglich sind, weil die Afrikanische Regionalversammlung hätte, wenn sie das gewollt hätte, eine Entscheidung dazu treffen können, zu sagen, okay, wir machen das anders.
Mhm. Da bin ich ja froh, ich habe mit 24 geheiratet, da bin ich ja froh, dass ich dann noch nicht aus dem Jugendalter herausgeflogen bin. aber was ich nochmal zu den jungen Menschen, jungen Erwachsenen, Jugendlichen, wie auch immer wir sie nennen mögen, sagen wollte, ist, dass ich vor allem auch in der VEM gelernt und erlebt habe, wie laut und selbstbewusst die jungen Leute waren und auch sehr rege sich beteiligt haben in der Vollversammlung, also in dem höchsten Entscheidungsgremium der VEM, wo ja wirklich so wichtige Menschen und Bischöfe zusammensitzen und das ist so eine Veranstaltung auch, da haben alle so ihre Mikros und sitzen an so Tischen und so, also so parlamentarisch und so, ne? Und dass wir junge Leute haben, die auch durch unsere Freiwilligenprogramme, die es ja auch in allen drei Regionen gibt, so empowered sind und auch so mit hineingenommen werden, denn das gehört ja auch zu Diversity Management. Ich kann ja nicht irgendwelche Quoten einfach nur erfüllen und dann die Leute da sitzen lassen, sondern die jungen Menschen, die wurden halt auch in Vorversammlungen, wurden geschult darin, was ist die Struktur, was sind eure Rechte, was könnt ihr sagen, was und so weiter, wie läuft das Game hier überhaupt? Und wurden damit so empowered und stark gemacht, dass sie auch wirklich oft
und auch im positiven Sinne gestört haben und ihre Perspektive auf manches auch einiges auch verändert und nochmal doppelt und dreifach hinterfragt oder sogar dann eben auch anders beschlossen wurde. Und das hat mich vor allem schon als junge Person in der VEM doch total beeindruckt.
Ja, zu sagen, das ist die VEM, ist so groß wie heute, natürlich durch diese verschiedene kreative, kritische und herausfordernde Meinungen von den jungen Menschen. Und von der Geschichte, wenn wir gucken, von 96, 93 waren schon auch die Jugenddelegierten zur Vollversammlung. Und ich vermute, dass die sind auch diejenigen, die die Idee von Internationalisierung richtig, das sozusagen gepusht haben. Mhm. Und sogar bis jetzt, absolut, das haben wir auch jetzt so viele, wie die Idee von Global Learning in Ecumenical Perspective, wie die Idee von Antidiskriminierung. Und diese kritische Meinung, die wir vielleicht nicht mehr von den alten Generationen gehört haben, ne? Aber dann haben wir von den jungen Menschen das gehört. Deshalb, das müssen wir immer in die VEM, mindestens von meiner Seite, ist die Räume für die jungen Menschen, für die Ideen, für die Jugendlichen auch so groß wie möglich. Ja, dass wir von ihnen hören, dass wir auch von ihnen wollen zu kritisieren, wie zum Beispiel, weil das gucken wir auch die gute Zukunft. Mhm.
Mhm. Und vielleicht nochmal jetzt, wenn euch jemand die Frage stellt, was bedeutet eigentlich Diversity Management? Wir haben jetzt schon viel auch aus der Perspektive auch der VEM und aber wenn ihr jetzt irgendwie so in zwei, drei Sätzen sagen würdet, könntet, ich weiß, ihr habt euch auch wirklich schon jahrelang sehr intensiv damit beschäftigt und das ist dann manchmal auch schwer, das in zwei, drei Sätzen zu sagen. Aber nochmal kurz, was ist die Bedeutung dessen überhaupt?
Ja, für mich ist das ganz einfach, das ist eine Vielfalt. Vielfalt in Personal, Vielfalt in Gedanken und Vielfalt in Strukturen und Vielfalt in Verantwortung. Also, und besonders mit dem Thema Personal, das ist, dass wir sichern müssen, dass hier in der VWM Mitarbeitenden, obwohl wir in Wuppertal ist, nicht nur die weiße Deutsche hier arbeiten oder auch in Asien nur die Menschen aus Indonesien oder in Afrika aus die Menschen aus Tansania, wo unsere Büros sind, aber wie können wir diesen Austausch ermöglichen werden könnten? Und das finde ich mindestens diese einfache Bedeutung von Diversity Management.
Timo, willst du was ergänzen?
Ich verstehe erstmal eine Frage, ich habe glaube ich gleich auch noch. Aber.
Und was bringt das dann? Ich stelle jetzt hier so fiese Fragen, ne? Also das ist ja auch schön, dass ich jetzt mal in so einer Rolle bin, wisst ihr, wenn ich so Vorträge halte irgendwo, ne? Dann sitzen da auch so, naja, meistens erkenne ich diese Menschen auch, ich sage jetzt nicht woran, die schon, wo ich schon an den Gesichtszügen sehe, diese Person meldet sich gleich als erstes und dann kommt direkt so, pff. Also, ich bin jetzt diese Person. Was habe ich davon?
Das ist eine kurze Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich finde, ich merke bei der VEM, dass die Ergebnisse, unsere Arbeitsergebnisse dadurch einfach besser werden. Wir arbeiten ja im internationalen Kontext. Wir dienen ja 39 Mitgliedern in Afrika, Asien und Europa, nicht komplett in der Welt, aber, und das heißt, für das, was wir tun, unsere Dienstleistungen, unser Produkt sozusagen, was wir haben, da sind ja diese Perspektivwechsel einfach notwendig, damit wir das, was wir tun, auch in einer super guten Qualität eben abliefern können. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Benefits von Diversity Management, dass das, was wir tun, einfach besser ist. Und wenn wir das jetzt eben mal weiterdenken, dann hat das eben, also gar nicht nur irgendwie, das könnte man jetzt so auslegen, so zum Motto, mir geht es jetzt irgendwie um Gewinnmaximierung oder sowas. Aber ich finde halt, dass das halt einfach ausstrahlt, Diversity Management. Wir sind ja als VEM, dienen wir ja unseren Kirchen und der Gesellschaft in unseren Mitgliedsländern. Das heißt, wenn wir gute Dienstleistungen erbringen von dem, was wir tun, dann hoffe ich oder dann sollte eigentlich sich auch in der Gesellschaft was verändern. Und gleichzeitig ermöglichen wir ja auch als Arbeitgeber halt die unterschiedlichsten Menschen, sich einzubringen, zu partizipieren, sich auszudrücken, gleichwertig zu sein und können damit ja auch wiederum einen gesellschaftlichen Impact liefern. Und meine ganz persönliche Meinung ist, dass wir mit einer hohen Diversität in der Organisation Entscheidungsprozesse nicht unbedingt leichter und schneller machen, aber das Ergebnis deutlich besser. Und ich bin mir ganz sicher, dass Organisationen, die das komplett wegignorieren und im Prinzip sagen, versuchen auf so eine ganz homogene Belegschaft und Entscheidungsprozesse zu setzen, dass denen da eigentlich ganz, ganz viel bei verloren geht, weil sie sind dann vielleicht schneller, aber sie sind definitiv nicht besser. Und ich glaube einfach auch große Teile unserer Gesellschaft zu ignorieren, auch als Arbeitgeber, ist einfach auch nicht das Ziel. Das heißt, um die Frage zu beantworten, was hast du davon? Ich glaube, eine bessere VEM und einen besseren Arbeitgeber und hoffentlich, wenn das viele andere Unternehmen und Organisationen halt auch machen, auch eine bessere Gesellschaft und eine bessere Welt.
Naja, ich kann zumindest sagen, dass ich davon habe, dass ich mutig mit vielen Themen auch in der Kirche laut sein kann, ohne Angst zu haben, ein Kollegium und auch Vorgesetzte zu haben, die da reingerätschen und sagen, so geht das aber nicht. Und sei mal lieber ein bisschen angepasster und das ist jetzt aber zu doll und so. Anna grinst nur, das ist so schön, dass ihr beide sitzen hier vor mir und nicken. Das gibt mir schon wieder ein gutes Gefühl, dass das wirklich so ist und ich mir das nicht nur so einbilde. Aber ich möchte ja heute der Karl-Heinz sein und nicht die Sarah. Und kennt ihr das wundervolle Buch Post von Karl-Heinz?
Nee.
Hasnain Kasim hat Hate Speech und Hassnachrichten gekriegt und hatte diese gesammelt und hat auch seine Antworten dazu in einem Buch verfasst. Es ist total witzig. Thea hat gerade da mal reingeschaut und hat sich laut Hals in meinem Büro kaputt gelacht.
Ich habe mich kaputt gelacht.
Das ist wirklich, also Post von Karl-Heinz, ja. Und da vorne ist auch auf dem Titel ist auch so ein Gartenzwerg, der mit einer Zeitung auf dem Klo sitzt. Ja. Es ist richtig, richtig gut, ja.
Deutsche Stereotypes, Achtung.
Ja, genau. Vorurteile.
Aber so richtig gut. Also, ich bin jetzt Karl-Heinz, ja.
Also, man muss dazu sagen, in dem Buch geht es um Hassnachrichten. Aber die Fragen von Karl-Heinz an dieser Stelle sind jetzt nicht alles nur Hate Speech. Also zum Teil sind das auch wirklich berechtigte Fragen. Einfach von Leuten, die auch Interesse haben und nicht unbedingt das einfach nur schlecht reden wollen.
Okay, eigentlich wollte ich auch nur dieses Buch jetzt erwähnen. Aber,
aber okay.
Wie haben wir sie denn genannt? Andrea und Bernd? Nee, wie hießen sie denn?
Meinst du Klaus und Beate?
Klaus und Beate
genau. Sind also unsere Archetypen.
Das sind unsere Archetypen. Und wir mögen Klaus und Beate. Mhm. Wir fühlen auch Klaus und Beate. Denn Klaus und Beate wollen wirklich was. Also die sitzen jetzt hier und hören euch über Diversity reden. Und die wollen wirklich auch was verändern. Die haben nur einige Fragen und glauben manchmal nicht so richtig daran, weil Klaus und Beate können das nicht so gut umsetzen. Also Klaus ist Presbyteriumsvorsitzender in der Gemeinde und Beate ist in der Erwachsenenbildung der Kirche zuständig und also arbeitet in einer kirchlichen Organisation. Ja, also beide kommen so ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen und ehrenamtlich engagieren die sich auch noch in der Diakonie. So, jetzt haben wir alles mit drin. Und die beiden, die haben halt so Anfragen. Zum Beispiel, und da haben wir jetzt so ein paar gesammelt, ja. Also insgesamt haben wir mal gucken, wie weit wir kommen. Mhm. Aber Klaus und Beate haben jetzt so 15 Fragen sich überlegt. Die sie
Klaus und Beate sind ja fiktional, das wisst ihr, ne? Das sind keine echten Menschen, das sind einfach nur Namen, die wir gegeben haben. für.
Ja, müssen wir immer wieder erwähnen.
Das müssen wir immer wieder erwähnen, weil wir sonst Post von Clausens und Beatis bekommen,
aber
die sich angesprochen fühlen. Nein,
aber wir schreiben jetzt ein Buch daraus, wenn ihr uns schreibt.
Genau, also das sind einfach Fragen, die man haben könnte zum Thema Diversity Management. Und wir geben die jetzt einfach mal weiter an euch und interessieren uns dafür, weil es sind ja auch wirklich Fragen von Leuten, die das verstehen wollen. Also auch sozusagen nicht böswillig das einfach nur abtun wollen, sondern das wirklich verstehen wollen und auch lernen wollen, wie man das vielleicht in ihrem Kontext umsetzen kann. Soll ich anfangen?
So, Klaus, jetzt stell endlich die erste Frage, der Spannungsbogen ist ganz
ja
oben.
Gut, Beate. Frage Nummer eins. Diversity Management trägt nicht zwangsläufig zum Wachstum bei. Es verhindert doch nicht den Mitgliederschwund unserer Kirche.
Die erste Frage schon mal nicht als Frage formuliert, habt ihr das gemeint? Das passiert auch oft in Vorträgen, ne?
Genau, dass Aussagen einfach als Fragen geframed werden.
Deswegen, ich tue auch immer so, als ob es eine Frage gewesen wäre und reagiere dann drauf.
Was sagt ihr zu diesem Statement? Das bringt doch alles nichts. Unsere Kirche verliert doch Mitglieder nach wie vor.
Ich denke, Diversity Management trägt zum Wachstum. Wie ich gerade gesagt habe. Und was passiert mit dem Mitgliederschwund ist die mangelhaft der Diversity Management in sozusagen allen Organisationen, einschließlich auch in der Kirche.
Ich, das zum Wachstum beiträgt, das kann bestimmt sein. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass Diversity Management in der Kirche, wenn der Anspruch ist, eine gute Kirche zu haben, wo sich die komplette Gesellschaft in diesem Land oder egal in welchem Land willkommen fühlt, dann ist Diversity Management einfach notwendig. Also daran kommt die Kirche nicht vorbei. Und vielleicht gibt es dann einige, die dann gehen, weil es denen zu kompliziert ist oder sie ihre alte Heimat nicht mehr sehen oder wie auch immer. Aber es ist, lädt ja auch ganz viele neue Menschen ein. Von daher wird es vermutlich Wachstum sein, ja.
Was theologisch ja auch nochmal wichtig ist, also auch eine Breite der Gesellschaft anzusprechen, einzuladen, Menschen von den Rändern her auch zu denken. Also das ist ja auch nochmal.
Ich weiß ja nicht, welche Fragen jetzt noch genau kommen, aber
Doch, das weißt du schon. Wir haben sie euch vorher geschrieben. Das möchte ich schon
nochmal
sagen.
Sarah, musst du immer so entmystifizieren. Das ist ja unmöglich hier. Lass doch mal so ein bisschen
formell,
Mystery
oder?
Sein.
Genau.
Mann.
Ach, die Fragen. ich wollte aber nochmal was sagen, nur als Ergänzung, dass man jetzt nicht einen falschen Gedanken hat, was Diversity Management ist. Antirassismusarbeit und die Integration von verschiedenen Kulturen in eine Organisation oder in die Kirche ist ein Teilaspekt von Diversity Management. Das ist nicht alles. Dazu gehören natürlich das Thema Gender, auf course, muss ich schon sagen, aber auch das Thema Alter zum Beispiel, Menschen mit Behinderungen, Leute, die queer sind, und konservative und liberale Menschen und also das kann man jetzt weiter fortsetzen. Ich wollte das nur einfach ergänzen, weil ich das für wichtig halte, weil das ist auch etwas, was wir in der VEM ja erleben, dass ich bin zunehmend der Überzeugung gekommen, dass eine sehr diverse Arbeitsbelegschaft nicht zwangsläufig jetzt automatisch liberaler wird, sondern das bedeutet auch, dass ja Menschen beispielsweise mit sehr konservativen Ansichten oder vielleicht auch sehr konservativen Hintergründen oder einer bestimmten theologischen Überzeugung ja auch erstmal Raum bekommen. Also ich sage jetzt nicht, dass wir Tolerantem Intoleranten gegenüber sein müssen, aber wir müssen trotzdem lernen, dass wir erstmal miteinander richtig kommunizieren und uns darüber austauschen können, wie auch bestimmte Meinungen sind zu bestimmten Themen. Und ich finde, am Beispiel LGBTIQ lässt sich das vermutlich sehr schnell, sehr plausibel darstellen. Weil ich glaube, zum Beispiel auf eine antirassistische Richtung kann man sich sehr schnell einigen. Auf die Frage nach Akzeptanz von queeren Menschen, da wird es schon sofort komplexer. Und das ist aber Teil von Diversity Management, dass wir damit einen Umgang finden und damit darüber auch reden. Ich wollte das nur, einfach nur, dass es vielleicht, bevor jetzt die anderen Fragen gestellt werden, dass es einfach nur klar ist, dass das Teil des ganzen, der ganzen Komplexität von Diversity Management ist. Und das bedeutet eben auch, wenn es jetzt um eine Kirchengemeinde geht, dass natürlich die älteren Menschen, die schon ewig in eine weiße Kirche gehen und vielleicht jetzt über 80 sind oder so und eigentlich nur ihren Lebensabend in der Frauenhilfe oder so verbringen wollen, die müssen auch gesehen werden. Mhm. Die kann man nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt alles falsch, wir machen es jetzt anders.
Genau, eure Zeit ist vorbei.
Wir machen es jetzt anders, sondern auch sie müssen eine Stimme haben. Das ist einfach nur so der Vollständigkeit halber.
Aber das ist ja auch total wichtig aktuell in unserer Gesellschaft, weil dadurch lernen wir auch, einander zuzuhören und offen miteinander zu sprechen und zu kommunizieren und auch Widersprüchlichkeiten oder gegensätzlich oder vermeintliche Gegensätzlichkeiten zu lernen, auch auszuhalten, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber auch da ist das ja über das, ich spreche jetzt Leute an und gewinne neue Leute oder gewinne sie auch nicht oder so, darüber, über diesen Gedanken hinaus, ist das ja auch zum Verständigen untereinander eine total wichtige Fähigkeit, die man dadurch erlernt auch. Also kann ich von mir zumindest sagen, was ich ja auch in der VEM gelernt habe und was auch hilfreich ist in, also natürlich auch in meiner Bildungsarbeit, aber auch darüber hinaus in meinem Zwischenmenschlichen, wie ich lebe und mit Menschen auch im Privaten umgehe.
Okay, nächste Frage. Diversity Management ist doch nur etwas für große Unternehmen und hat keine Auswirkungen auf unsere Kirchengemeinde. Außerdem fehlt uns die Kapazität. Also die Frage nach dem Machbaren. Was ist überhaupt realistisch? Kann sich überhaupt auf Unternehmen, aber auch Organisationen, Kirchengemeinden oder so im Kleinen damit auseinandersetzen und das umsetzen? Ist das überhaupt realistisch?
Ja, nee, ich denke, das ist falsch. Diversity Management hat große Auswirkungen auch auf unsere Kirchengemeinde. Das heißt, je diverser eine Kirche ist, wird die Mitgliedswachstum ziemlich schneller und größer sein. Das ist ja auch mein These. Und das ist ja auch immer meine Kritik, was passiert in Europa ist, weil die Kirche hat noch sozusagen Schwierigkeiten und sozusagen Diversität oder die Öffnung auch zu akzeptieren. Und für mich, das ist auch ein Beispiel, warum die Kirche hier sozusagen eine große Krise haben, weil die auch nicht so ganz bereit ist, Diversity Management sozusagen zu akzeptieren.
Da finde ich auch nochmal total wichtig, Timo, was du zu Beginn gesagt hast, dass Diversity Management vor allem mit einer Haltung anfängt, also einer Grundhaltung. Und es vielleicht erstmal um kleine, aber auch realistische, hoffentlich wirkungsvolle Maßnahmen geht, aber dass es vor allem darum geht, Prioritäten neu zu setzen.
Ja, und ich hätte gerade noch drüber nachgedacht, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wir müssen das lernen, zuzuhören. Und das kann auch eine kleine, ich stimme Anna völlig zu, was er gerade gesagt hat. Und die Haltung sollte dazu führen, dass wir einander zuhören. Und das lerne ich ja auch durch euch, durch eure Arbeit, manchmal auch zuhören und vielleicht auch nicht sofort was dazu sagen. Mhm. Wenn mir Leute von rassistischen Erfahrungen berichten oder von anderen Diskriminierungserfahrungen, das einfach stehen zu lassen, auch wenn ich mich erstmal vielleicht davon getriggert fühle oder wenn ich das in der Abwehrhaltung vielleicht in mir spüre, das einfach zu sagen, ich spüre das, aber ich lasse es erstmal und ich darf das auch spüren, aber dann, wenn es ein bisschen, ich drüber nachgedacht habe, dann kann ich auch eine neue Haltung entwickeln. Und ich glaube auch, das hat nichts mit der Größe einer Organisation zu tun, weil es ja auch ein gesellschaftliches Ding ist. Mhm. Also die Kirchengemeinde, auch eine kleine, sollte ja eigentlich die Gesellschaft widerspiegeln.
Mhm. Okay, next. Diversity Management ist kostspielig und kompliziert. Wir können uns das wirtschaftlich nicht leisten.
Was sagt der Money Guy dazu?
Yes, genau, das habe ich Timo geguckt.
Wie sollen wir das bezahlen?
Das ist diese Budgets. Ja, also ich glaube, dass es erstmal sehr viele kostenlose Bildungsangebote gibt, die man in Anspruch nehmen kann, zum Beispiel diesen Podcast hier, aber auch natürlich viele andere, eure Instagram-Accounts zum Beispiel. Aber ich glaube, ich sehe das immer so ein bisschen so, also für die VM kann ich nur sprechen, man muss das als Investment sehen. Also wenn wir in Fortbildungsmaßnahmen investieren, auch jetzt zu, die halt Diversity Management fördern sollen und wo Leute halt nochmal spezifische Fortbildungen auch zu Einzelthemen halt bekommen, dann sehe ich das persönlich als Investment in die Arbeit der VEM. Also weil es verbessert das, was wir tun. Aber wie gesagt, es gibt ohne Ende kostenlose Bildungsprogramme oder halt auch, ich meine, sich mal ein Buch zu kaufen und darüber nachzulesen über bestimmte Themen, ist ja nichts, was sich, also das kann man sich ja in der Regel irgendwie leisten. Und es gibt auch sonst gebrauchte Bücher zu kaufen. Also wir reden ja jetzt nicht über Investitionen von zigtausend Euro.
Ja, und für mich ist kostspielig, ist relativ, ne? Vielleicht, das ist ja auch der Unterschied, wie die Manager und Pastor denken. weil für mich Geld muss auch ausgegeben werden, effektiv, ja, und dann Zielorientierung. Und ich denke, das ist natürlich komplizierter, mit unterschiedlichen Menschen auch zu kommunizieren. Aber ich würde sagen, wir haben ja auch viel gelernt, wenn wir auch bereit sind, mit diesem Kosten, obwohl ja. das auch hoch ist. Aber wir lernen etwas. Mhm. Wir lernen Kreativität, wir lernen Innovation sozusagen von den unterschiedlichen Menschen. Und das ist eine Bereicherung für die Kirche, die auch Geld nicht auch kalkuliert werden kann. Das ist ja immer meine Haltung, was manchmal auch nicht schwierig in den Kirchen hier in Deutschland, die zuerst denken, wie viel Geld wir haben, was müssen wir aussparen und so weiter. Aber dann tun wir nichts, weil wir immer erstmal nach der Finanzsituation denken. Aber das ist nicht für die.
Ja, also ich höre da so raus, gewinnbringende Investitionen.
Genau. Aber vielleicht jetzt nicht so in so einem Profit-Sinn, sondern mehr.
Ja,
so
also, aber genau, so wie Ander das formuliert hat. Ne? Also man bekommt etwas zurück, was sich vielleicht nicht in Geld messen lässt.
Geld ist nicht alles. Aber wenn wir Diversity Management umsetzen, dann sehen wir uns direkt Diskriminierungsvorwürfen ausgesetzt.
Timo, du bist doch der Diskriminierte jetzt quasi als einziger weißer Mann im Vorstand. Vielleicht kannst du da was
sagen. Ja, es ist einfach furchtbar. Ich könnte euch das nicht vorstellen.
Ja, wir müssen Timo trösten.
Ja. Ja, was sagt ihr dazu? Diskriminierungsvorwürfe, wenn man die Diversity Management umsetzt?
Ich weiß es nicht. Ich finde die, das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich jetzt nochmal vom Thema Antirassismus gerade aus denke, dann merke ich ja schon, dass ich als weißer Mann in einer mächtigen Position, die ich ja natürlich habe als Geschäftsführer, natürlich auch unheimlich viel lernen musste. Und natürlich musste ich halt auch lernen zuzuhören und auch Systeme zu verstehen. Und natürlich habe ich, also spürt man ja manchmal, gerade wenn man so Abwehrhaltungen entwickelt, das ist jetzt ein Diskriminierungsvorwurf, der ist vielleicht unberechtigt oder irgendwie sowas. Das gehört bestimmt zu diesem ganzen Weg. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man die Haltung halt auch versteht und auch gut miteinander umgeht und lernt, aneinander zuzuhören und da gut drüber zu sprechen, zu kommunizieren, dann ist das ja ein Weg, den man gemeinsam geht. Und der ist ja, damit geht's ja allen besser. Also deswegen, ich weiß nicht genau, was jetzt dann mit der Frage genau gemeint war, aber so habe ich das zumindest, also erlebe ich das für mich. Und ich meine, es ist auch umgekehrt so. Also ich bin ja auch mit einem Mann verheiratet und habe natürlich auch in einer Gemeinschaft wie der VEM auch da durchaus schwierige Gespräche zu. Nicht alle sind liberal dazu oder haben theologisch die gleiche Überzeugung wie ich. Und da ist es ja auch so, dass man, also ich muss ja auch lernen, sozusagen darüber zu sprechen und zu kommunizieren und nicht einfach den anderen jetzt abzutun, als du hast eine falsche Meinung und die rede ich jetzt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch diese Gratwanderung, die man halt da irgendwie hinkriegen muss. Ja.
Wie siehst du das? Ja, ich bin dafür.
Okay, wir machen doch ganz viel schon für Frauen. Und wir sind total aktiv in der Arbeit mit Geflüchteten.
wir sind doch eigentlich schon top aufgestellt, was Diversity Management angeht. Also das hat jetzt Klaus gesagt, ne?
Oder Beate.
Oder Beate.
Ja. ja, das ist richtig. Aber ich denke, bei der Diversity Management sprechen wir nicht nur von der Perspektive von Objekt. Weil wenn wir denken, dass wir etwas tun für Frauen, für die Geflüchteten, habe ich gesehen, dass wir auch noch diese Menschen als Objekt gesehen haben. Aber ich denke, Diversity Management ist mehr als das. Diversity Management wird denken, wie die Opfer sozusagen, ne? Wie die Opfer oder wie die die Gruppe, die wir denken, als Objekt zu sein, jetzt als Subjekt zu sein. Ja? Mhm. Wie ermöglichen wir, dass die Frauen zum Beispiel auf der Führungsposition haben, was wir die Mission Lectures haben, oder die Geflüchteten? Ja, das ist, denke ich, wir müssen ja auch denken bis zu diesem Niveau, nicht nur als Objekt zu sein, aber wie können wir Augenhöhe zu denken?
Hm. Genau, es geht um mehr, ne? Es geht um Teilhabe, nicht nur darum, dass ihnen geholfen wird.
Genau, und das heißt also Teilhabe, genau. Und das, also wie bindet man eben auch, um bei dem Beispiel geflüchtete Menschen zu bleiben, wie bindet man die auch in Entscheidungsprozesse ein? Ja. Und dazu zählt beispielsweise eben auch zu akzeptieren, wenn ein geflüchteter Mensch sagt, ich möchte diese Hilfe gerade nicht. Mhm. Und dann nicht beleidigt zu sein, sagen, oh, ich wollte jetzt hier helfen und jetzt will der das einfach nicht. Sondern das zu akzeptieren, sagen, das ist Teil der Teilhabe. Und jeder hat das Recht, auch mal Nein zu sagen und sagen, das möchte ich jetzt gerade nicht. Mhm. Mhm.
Bei uns ist es egal, welche Herkunft oder Geschlecht unsere MitarbeiterInnen haben. Bei uns zählt Qualifikation.
Das ist eine Lüge.
Was ist Qualifikation?
Was meinst du damit?
Ich bin davon überzeugt, dass es einfach, also diese Aussage kann man natürlich, würden die vermutlich jetzt, würde man jetzt irgendwie erstmal sagen, jetzt unterschreibe ich. Und das ist bestimmt auch ein Wunschdenken, was man hat. Nur ich glaube, aus der menschlichen Perspektive ist das ehrlich gesagt gelogen. Weil es gibt genug Studien auch. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man auch, dass diese Denkstrukturen richtig sind. Zum Beispiel in Recruitment-Prozessen für neue Mitarbeitende. Man sucht Leute mit einem ähnlichen Lebenslauf. Ne? Ich war zum Beispiel mal Freiwilliger, 98, 99 in Südafrika. Und wenn ich einen Lebenslauf vor mir liegen habe, wo jemand auch Freiwilliger war, dann gucke ich da länger drauf. Wenn jemand vielleicht einen super geraden Lebenslauf hat, so mit so einem Traumlebenslauf, ganz gerade, ohne Ecken und Kanten, neige ich dazu, das eher wegzulegen. Das ist einfach, weil es nicht dann mein Lebenslauf war. Und so geht es auch bei Geschlecht und Herkunft und Hautfarbe und alles. Und ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir so sind als Menschen. Und wenn wir das akzeptieren, dann können wir damit auch umgehen. Und Teil davon ist zum Beispiel, dass wir, wenn wir Stellenausschreibungen designen, dann versuchen wir darauf zu achten. Da gibt es auch Tools im Internet zu und so. Es gibt zum Beispiel bestimmte Wörter, wo man weiß, wenn die drin vorkommen, dann werden sich eher Männer bewerben. Oder wenn man jüngere Menschen will, dann ansprechen will, dann sollte man eine andere Wortwahl treffen, als vielleicht, wenn man Boomer einstellen möchte.
Was für ein Wort zum Beispiel bei Männern? Hast du da gerade was?
Es fällt mir gerade nichts ein.
Okay, das war eine Gemeindefrage. Ich kenne das, wenn man mir sowas... Ja. Okay.
Lara ist so eine Hotseat-Expertin, genau. Die unvorhergesehenen aber, Sachen.
Vielleicht kann man sowas nachher noch in den Notes verlinken. Mhm. Da gibt es auch ganz interessante Artikel zu, wo das sowas beschrieben ist.
Ja.
Ich kann euch das später nochmal schicken.
Ja, mega. Das also genau. Guckt in die Shownotes. Es lohnt sich sowieso immer, in die Shownotes zu gucken. Da haben wir auf jeden Fall noch immer weiterführende Links. Und da kommt auf jeden Fall ein Link dazu.
Guck mal, Julia macht direkt eine Notiz.
Julian googelt schon. Nein. Ja.
Wir haben doch alle unsere Handys auf Flugmodus, ja. Sarah.
Ich glaube, Julian nicht.
Okay, also, man kann auch nicht ständig auf alles Rücksicht nehmen. Das ist doch nicht Kern unserer eigentlichen Arbeit.
Wir nehmen gerade Rücksicht auf.
Genau.
Ähm, Genau. Ja, also das ist ja richtig, man kann auch nicht auf alles Rücksicht nehmen. Man muss ja irgendwann auch zum Ziel kommen. Ich glaube, für mich ist halt immer die Frage, also wer entscheidet denn darüber, auf was wir Rücksicht nehmen oder nicht? Mhm. Und und ich glaube, das ist auch je diverser auch da Entscheidungsgremien und Kriterien sind und je aufmerksamer man da miteinander ist, dann merkt man vielleicht, dass man bei manchen Sachen doch eben Rücksicht nehmen muss und nicht drüber hinweggehen kann. Hm. Und ich glaube, dass wir in einer weißen, heteronormativen Gesellschaft schon einfach sehr gut darin geübt sind, über bestimmte Themen einfach hinwegzugehen. Ob es jetzt bestimmte Diskriminierungsthemen sind oder so, einfach zu sagen, das ist jetzt mal gerade nicht wichtig, wir haben Wichtigeres zu tun. Das hören wir ja ganz oft, auch heute noch, auch wenn es um die Missbrauchsskandale bei der Kirche geht, das hat man häufig gehört, auch von Kirchenleitenden, dass man einfach sagt, ja, das ist total interessant und wichtig und die armen Opfer und ein Mitleid und so. Aber wir haben jetzt auch Wichtigeres zu tun, das muss jetzt mal zweitrangig gerade sein. Und da ist ja die Frage, aber wer entscheidet das denn jetzt eigentlich gerade? Und sind da eigentlich betroffene Menschen eigentlich auch zu gefragt worden?
Genau, und das, was für dich wichtig ist, ist für andere Personen oder nicht wichtig. Oder
also von daher stimmt irgendwie schon die Aussage, weil man muss natürlich irgendwann zum Ziel kommen. Also Störungen haben Vorrang, aber nicht...
Und auch
also
ins Handeln kommen.
Ja. Man kann sich jetzt nicht nur, also man kann nicht nur in dieser Problemtrance sein, man muss auch in die Lösungstrance kommen, aber ich glaube, dass trotzdem die Frage ist, wer entscheidet darüber?
Naja, ich würde schon auch zurückfragen wollen, was ist denn der Kern unserer Aufgabe?
Ich wollte gerade sagen, was ist der Kern unserer Aufgabe als Kirche, wenn nicht die Nächstenliebe? Also was gibt es denn eigentlich, was wichtiger ist als das, als Kirche, oder?
Ja, das ist ja gut, dass wir auch nicht alle machen können, aber wir sollten ja unsere Kernarbeit überlegen und als ins Gemeinschaft der Kirchen oder und auch diese christliche Gemeinschaft, ich denke, diese unsere Kernaufgabe erst um diese Frieden, Gerechtigkeit und dann Bewahrung der Schöpfung zu priorisieren. Und zweitens, wir stehen immer auf der Seite von Opfern und auch diejenigen, die diskriminiert sind und diejenigen, die, wie ist das denn, die Gewalt auch bekommen. Und natürlich um wie arbeiten wir mit den Menschen, die keine gute Gelegenheit haben und dann wie arbeiten wir im Augenhöhe, ja, in der Gleichberechtigung. Ich denke, das ist ja die Kernarbeit von uns in der VEM, dass wir auch keinen Profit machen, aber unser Kernarbeit ist natürlich im Fülle des Lebens sozusagen, wie in der Bibel steht.
Bedarf es denn einer besonderen Qualifikation hinsichtlich Diversity Management? Kann das jede und jeder machen? Oder was würdet ihr sagen, müssen Menschen da eigentlich, also wenn ich jetzt Klaus, der Presbyteriumsvorsitzende bin, brauche ich da jetzt irgendeine Qualifikation oder kann ich jetzt morgen damit anfangen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, also wie wir ja schon sagten, Haltung ist natürlich erstmal das Wichtige. Also ich glaube, wenn da einfach keine Haltung kommt, dann bringt es einfach nichts. Und ich glaube, also wenn man eine Haltung hat und auch das Zuhören lernt, dann entstehen auch schon ganz viele Dinge. Und wie ich eben schon sagte, ich denke, dass es gibt ja auch viele kostenlose Fortbildungsprogramme und Möglichkeiten. Und auch PresbyterInnen haben ja auch die Möglichkeit, Fortbildungen zu machen, die auch von der Kirche bezahlt werden. Ich meine, wer halt vielleicht auch mal ein Antirassismus-Training bei Phoenix oder so gemacht hat, weiß ja einfach, wie das das Leben auch verändert, ne?
Verlinken wir dann einfach auch nochmal in den Shownotes. Phoenix e.V., Antirassismus und Empowerment Trainings. Bei uns haben alle die gleichen Chancen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand tatsächlich benachteiligt wurde aufgrund eines Diversitätsmerkmals.
Das ist schön für Klaus.
Ist doch schön, wenn das Klaus so sieht.
Vielleicht hat sich auch noch nie jemand getraut, mit Klaus zu sprechen, weil die Hierarchie dann doch auch eine Kluft erzeugt und auch Klaus' Lebensstil. Weil Klaus lebt ja im, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, ne? Klaus lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Reihenhaus.
Klaus, Kinder sind schon erwachsen.
Oh ja, die haben da gelebt. Mhm. Jetzt ist das das eine Kinderzimmer ist das Nähzimmer geworden und das andere ist das Gästezimmer. Ansonsten ist Klaus in der örtlichen Sparkasse arbeitet. Klaus, mhm. Ja ja. Und
ich darf mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich glaube, was also ich finde das Szenario, was er gerade aufmacht, total witzig, aber ich glaube, das geht aber trotzdem wieder an dem Kern vorbei. Mhm. Weil selbst wenn jetzt Klaus eben, also in dem Reihenhaus ein Nähzimmer hat und Klaus ist mit Heinz verheiratet und sozusagen, die bringen sozusagen damit vielleicht selber eigene Diskriminierungserfahrung mit, heißt das nicht, dass sie automatisch offener dafür sind für Diversity-Management Aspekte.
Selbst wenn Heinz schwarz ist.
Selbst wenn Heinz vielleicht schwarz Punkt. Ist. Ja. Und also wir haben natürlich jetzt, wenn du Heinz sagst, sofort einen weißen Mann, irgendwie hetero, cis-hetero oder so im Kopf mit Reihenhaus und so. Aber ich glaube, also das ist auch etwas, was mir immer klarer wird, warum zum Beispiel auch, also wenn es jetzt auch um Diskriminierung geht und sowas, warum Intersektionalität halt einfach da reingehört. Weil ja. Eigene Diskriminierungserfahrungen können ja auch Mauern generieren. Also ja. Das heißt ja nicht, dass ich dann sensibel bin für andere Diskriminierungserfahrungen, richtig. Sondern vielleicht auch plötzlich, also es gibt ja auch queere Menschen in der AfD, ne? Mhm. Also das darf man nicht vergessen.
Und auch People of Color gibt es auch in der AfD.
People of Color, ja. Ja, und genau. Und aber ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man das auch wahrnimmt, dass das ist jetzt nicht irgendwie so ein weißes, cis-heteronormatives Ding irgendwie, dass man nicht Diversity Management will. Also, sorry, bin ich da so unterbrecher.
Nein, das ist total wichtig.
Das ist sehr, sehr wichtig.
Das ist wirklich
dir.
Wichtig, weil nur weil man selber auch mit Vorurteilen konfrontiert wird, heißt es nicht, dass man sich seiner eigenen unbewussten Vorurteile bewusst ist, die man hat.
Ja.
Und dass man sich dann auch in andere hineinversetzen kann und Verständnis aufbringen kann für die, die nicht so sein sind wie man selbst.
Unbedingt. Also, ich versuch's noch weiter, ja? Menschen so zu kategorisieren, ist doch auch nicht biblisch. Wir sind doch alle nach Gottes Ebenbild geschaffen. Trägt das ganze Reden über Diversity nicht eher zur Spaltung statt zur christlichen Einheit bei?
Ja, nee. Brauchen wir jetzt den Theologen.
Ja, genau. ich denke, dass die Kategorisierung unbedingt falsch oder unbiblisch ist, das denke ich nicht. Das heißt, in der Bibel gibt's auch diese verschiedenen Kategorisierungen, sozusagen, Gottes Menschen und was bedeutet mit den Israeliten zum Beispiel, ne? Mhm. Das ist ja immer mit Kategorisierung. Aber in der Bibel natürlich, das ist ja immer die Geschichte, wie können sie ja auch zusammenleben in unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedlichen Gruppen und Kategorisierungen. Und natürlich, das ist für mich besonders für die als eine Person, die aus Indonesien komme, für uns die Diversität sozusagen oder die Kategorisierungen, das ist ja auch nicht die Schwäche, sondern die Stärke, ja, weil sogar in unserem nationalen Symbol steht Einheit in Diversität. Ja, das heißt, die Diversität ist für die Leute in Indonesien, das ist ja auch eine Chance sozusagen, um Einheit zu sein. Also für mich ist das Diversität ist auch kann natürlich die Spaltung verursachen, aber nicht immer. Und ohne Diversität, ohne Kategorisierung, das können wir auch nicht über die Einheit sprechen oder über die Harmonie sprechen. Und das ist natürlich, was die VWM ist, sehen wir auch hier. Es gibt auch verschiedene Gruppen, es gibt auch diese Hautfarbe, Alter und so weiter. Aber das ist ja nicht dieses Hindernis, um zusammen weiterzuführen.
Ja, das finde ich total wichtig, weil ich überlege gerade, was ist eigentlich biblisch, wenn nicht die Vielfalt der Schöpfung? Und was ist denn, ne, also dass da als Kirche das auch reflektieren zu wollen, diese Vielfalt der Schöpfung Gottes, müsste doch eigentlich auch ein Ziel sein, gerade für Kirche.
Also Klaus, war eine ziemlich unüberlegte Frage. Ja, also die Harmonie, ne, das habe ich gerade auch nochmal gedacht, Anna, als du das gesagt hast. Das kam ja auch bei der Forumstudie raus, wie wichtig uns die christlich-geschwisterliche Harmonie ist. Und ja, Diversity Management bedeutet nicht unbedingt immer Harmonie, aber bedeutet mehr Gerechtigkeit. Und ich meine, Dietrich Bonhoeffer hat ja schon gesagt, manchmal müssen wir dem Rad in die Speichen fallen. Mhm. Und dann müssen wir auch manchmal die Harmonie stören, um gerechte Verhältnisse zu schaffen. Denn das ist eigentlich, würde ich sagen, auch Gottes Idee für uns. Mhm. Und
ja, und eine Harmonie, die diese Differenzen verschweigt, ist auch keine wahrhafte Harmonie, finde ich.
Mhm. Ja, genau. Und ein Teppich gekehrt ist keine Harmonie. Ja. Finde ich auch.
Okay, Harmonie ist nicht der, ist vielleicht nicht unbedingt der Traum von Kirche. Aber was ist der Traum von Kirche? Dazu kommen wir immer am Ende unseres Podcasts. Und jetzt nochmal mit all dem, was wir jetzt so besprochen haben, Diversity Management, all die Gedanken, die wir jetzt geteilt haben, all die Expertise, die Sichtweisen. Wie sieht euer Traum von Kirche aus?
Ich muss anfangen. mein Traum von Kirche ist, dass wir eine Kirche erleben werden in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, die es tatsächlich schafft, eine Sprache zu finden, die insofern inklusiv ist, dass halt eben der Spiegel der Gesellschaft sozusagen sich da willkommen fühlt und dass sie eine Haltung entwickelt und dass sie eben auf Menschen zugeht und sie einlädt. Und ich sehe das heute nicht. Ich glaube, dass im Moment ganz viel Sprache auch das Problem ist, also jetzt gar nicht im Sinne von Leute, die jetzt vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, sondern auch von Bildung und so weiter. Mhm. Ich kann viele Texte nicht verstehen, die veröffentlicht werden, theologische Texte, ich weiß nicht, was da steht. Ich kenne manche Wörter sogar nicht. Und das ist keine inklusive Kirche. Und dahinter ist auch eine Haltung, die einfach nicht richtig ist. Daher ist mein Traum der Kirche, dass diese Haltung sich erstmal ändert und dann, dass so schrittweise die Dinge sich entwickeln. Ich glaube, das kann nicht von jetzt auf gleich passieren, aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das passiert und dass dann das Heimat für alle ist.
Genau. Ja, die Kirche für mich ist das die Kirche, die von Leib Christi lernen soll, wie im 1. Korinther, dass die Kirche immer Plätze, Gelegenheit anbietet für die Diversität. Die Kirche, die bereit ist, die Opfer, Auswanderer, Geflüchtete und um diese wichtige Positionen anzubieten. Das heißt nicht nur die Kirche, die andere als Objekt sehen, sondern dass ob die Kirche auch einen Platz, damit wir alle in Augenhöhe treffen können, dass wir alle die Gelegenheit bekommen können, egal welche Hautfarbe, egal welche Nationen, egal welche Gender wir sind, sondern wir fühlen uns wohl, wenn wir in der Kirche sind, dass wir unsere Stimme gehört werden, dass wir unsere Meinung akzeptiert werden und das sollen wir in der Kirche kriegen und die Kirche, die natürlich befreit ist von allen Formen von Diskriminierung, Rassismus, Paternalismus, Kolonialismus und so weiter. Das heißt, die Kirche, die richtig die Lehre von Jesus Christus lernt, dass wir alle Leib Christi, dass wir alle eins, obwohl wir unterschiedlich sind. Das ist die Kirche, das ich mir wünsche.
Ist das dann das Himmelreich eigentlich, was du jetzt beschrieben
hast? Ich wollte gerade sagen, ein wunderschöner Traum.
Amen.
Ein wunderschöner
Halleluja.
Traum.
Praise und wir, the Lord.
Und gemeinsam können wir daran mitwirken, dass dieser Traum irgendwann in Erfüllung geht.
Ich dachte, Du sagst, und gemeinsam schließen wir mit den Worten. Jeder und jeder darf in ihrer eigenen Sprache beten, so machen wir es in der VEM immer. Wir danken euch, dass ihr hier wart. Das Vaterunser kann jede Person für sich dann gleich beten. Genau. Schön, dass ihr da wart. Danke.
Und danke, ja, danke fürs euch. Mithören. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.